D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Den perfekten Partner zu finden, ist ja für viele ein großer Traum. Aber können wir das überhaupt so richtig beeinflussen? Welche Rolle spielt dabei möglicherweise unser Genmaterial? Das untersuchen aktuell viele Wissenschaftler. Im Dezember hieß es beispielsweise, Forscher der Uni Peking hätten jetzt das sogenannte Single-Gen gefunden. Das ist eine Genkomponente, die darüber entscheidet, ob unser Hirn mehr oder weniger Serotonin produzieren kann. Und Kritiker sagen, ja, die Serotoninausschüttung, die hat Einfluss auf Persönlichkeitsmerkmale, aber das heißt noch lange nicht, dass das der Auslöser für Single-Dasein ist, denn da spielen noch ganz andere Faktoren mit rein. Fakt ist, es ist nicht nur der soziale und kulturelle Hintergrund, der dafür sorgt, dass wir uns zu bestimmten Menschen mehr hingezogen fühlen als zu anderen, sondern es sind eben auch biologische und genetische Komponenten, die damit reinspielen. Und die Menschen, die das erforschen, mit denen spreche ich in dieser einen Stunde Liebe über ihre aktuellen Forschungsergebnisse. It's a Match, genetisches Matching. Inga Hinnenkamp heiße ich, jetzt eine Stunde Liebe hier.
D-Radio Wissen.
Dietrich Klusmann ist Evolutionspsychologe an der Uni Hamburg. Er sagt, Liebe und Sex sind zwei unterschiedliche Systeme aus evolutionärer Perspektive. Till Opels hat vergangenes Jahr mit ihm gesprochen und hat ihn gefragt, was meinen Sie damit?
Damit ist gemeint, dass unsere sexuellen Motive anders im Gehirn anders erzeugt werden als unsere Motive, uns zu binden in einer Paarbindung. Alle Säugetiere haben Sex, aber nur 3-5% gehen eine Paarbindung ein. Und das ist bei Menschen auch so. Wir Menschen sind dafür begabt, eine Paarbindung einzugehen. Und das ist ein besonderes System von Gehirnfunktionen und hormonellen Funktionen, das zusammenwirkt darin, dass wir halt uns verlieben können und uns binden.
Heißt das aber auch, in uns schlummern sozusagen zwei verschiedene Systeme, dass mich sexuell etwas vielleicht anders triggert als die potenzielle Partnerin, der potenzielle Partner?
Ja, dass diese beiden Systeme unterschiedliche Wege gehen können. Und dazu braucht man ja auch keine Wissenschaft. Das spüren ja doch viele Menschen in ihrer eigenen Lebensgeschichte, dass man manchmal sexuell angezogen ist, ohne wirklich verliebt zu sein. Oder vielleicht auch sogar verliebt, ohne dass eine große sexuelle Anziehung damit verbunden ist.
Für viele steht ja eine ganz konkrete Frage dahinter, sozusagen, ist die ideale Beziehung sozusagen eine Einheit aus Liebe und Sexualität? Kann man das sagen bei Menschen?
Ich denke schon, dass die meisten Menschen wünschen sich das. Und wenn man verliebt ist, ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass das eine Einheit bildet, dass man jemanden liebt von ganzem Herzen und man hat auch unglaubliche Lust, mit der Person zu schlafen. Und später kann das etwas auseinanderfallen und das hat auch evolutionsgeschichtliche Gründe.
Das heißt, ich kann als übertragen nochmal gefragt, als Mensch könnte es durchaus sein, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, dass man nicht mehr so viel Sex hat mit der Partnerin, mit dem Partner, aber dass man durchaus noch stark verliebt ist, eine enge Nähe spürt.
Ja, dass man eine enge Bindung spürt. Man muss, im Deutschen hat man ja zwei Wörter. Verliebtheit für diese mehr verrückte, illusionistische Phase der Verzückung am Anfang und die Liebe als reife, der freundschaftsähnliche Bindung, die man später eingeht.
Aber das ist doch wunderbar beruhigend. Das heißt doch dann auch, wenn man eben nach einer gewissen Zeit nicht mehr so viel Sex hat, dann ist das auch völlig okay.
Ja, das kann man sagen. Also es gibt kein Gesetz, das also sagt, wenn man keinen Sex hat, dann ist die Beziehung gestört.
Aber dann heißt es aber auch, dass irgendwann die Gefahr kommt, dass das andere evolutionäre System wieder an den Start kommt und man sexuell von jemand anders angezogen wird.
Genau. Das ist die Geschlechter Mann und Frau nicht genau die gleichen Interessen haben, was die Fortpflanzung angeht. Es gibt einen Konflikt. Ein Beispiel ist, dass es für eine Frau oder ein Weibchen im Allgemeinen vorteilhaft ist, wenn nicht alle Nachkommen vom gleichen Partner sind, vom gleichen Mann sind. Wenn sie also genetisch ein breiteres Spektrum hat in ihren Nachkommen.
Ist das auch die Erklärung, warum es doch so relativ gesehen viele Kuckuckskinder gibt?
Ja, das ist, denke ich, die wesentliche Erklärung. Also dann, wenn der eigene Partner nicht optimal ist, dass unter solchen Umständen es in der Evolutionsgeschichte vorteilhaft war für Frauen, wenn sie fremdgingen. Wenn sie nicht unbedingt den Partner verließen, es war vielleicht sogar sehr richtig, die Bindung zu dem Partner aufrechtzuerhalten und ihn als Versorger zu behalten.
In der Praxis ist es doch aber so, das zeigen zumindest viele Zahlen, dass eher die Männer die sind, die fremdgehen. Natürlich nicht nur, es gibt da jede, aber das passt ja da nicht ganz, oder?
Für fremdgehende Männer muss es ja auch fremdgehende Frauen geben. Es gehen ja nicht alle Männer bei Prostituierten fremd. Oder wenn man das mal ausklammert, Gründe dafür, warum Männer fremdgehen, liegen mehr auf der Hand. Die sind leichter zu sehen. Und da ist beim Mann der Grund ganz einfach, dass seine Investition in die Fortpflanzung sehr gering ist, die minimale Investition.
Das heißt, er hat Sex, 5 Minuten Spaß gehabt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und muss dann nicht 9 Monate das Kind austragen.
Genau, und auch nicht später noch für das Kind sorgen. Das ist der Schlüssel für viele Phänomene, die so mit Fremdgehen und Partnerschaft zu tun haben.
Sagt Evolutionspsychologe Dietrich Klusmann. Till Opitz hat mit ihm gesprochen. Eine Stunde Liebe ist hier am Freitagabend und wir reden über genetisches Matching. Man muss einen Partner riechen können. Und es gibt Menschen, die kann man besser riechen und es gibt Menschen, die kann man schlechter riechen. Das wissen wir. Das wissen wir woher? Das wissen wir von Klaus Wedekind, der vor 20 Jahren mit einigen anderen Wissenschaftlern an der Uni Bern ein interessantes Experiment gemacht hat. Und zwar hat er Frauen an Shirts riechen lassen, die Männer getragen hatten, und haben die Frauen darum gebeten, ihren Favoriten zu benennen. Ohne angucken, ohne anfassen, einfach nur riechen. Und was ist dabei rausgekommen? Frauen haben die Shirts von Männern bevorzugt, die einen anderen Immuncode hatten als sie selbst. Offenbar können wir also erschnüffeln, wie die Immunabwehr eines potenziellen Partners beschaffen ist, und suchen uns dann den aus, der unsere immungenetische Beschaffenheit ergänzt. MHC-Gene heißen diese Gene, um die es da geht. Es gibt auch Wissenschaftler und Studien, die sagen, dass Ähnliches beim Küssen passiert, weil man auch anhand des Speichels prüfen kann, wie der andere biologisch so aufgebaut ist. Denn MHC-Moleküle sind unter anderem in Speichel und im Schweiß nachweisbar. Und passend dazu gibt es natürlich auch eine findige Partnerbörse, die sich gedacht hat, ach, was sollen wir bloß Hobbys und Vorlieben abfragen, um 2 Menschen zu verkuppeln. Wir nehmen auch direkt noch eine DNA-Analyse dazu. Den Test kann man für schlappe 226 Euro im Netz bestellen. Die Kritik ist allerdings ein bisschen größer an dem Verfahren, weil man eben auch überhaupt nicht weiß, wie sehr genetische Faktoren eine Rolle spielen, wie sehr aber eben auch dann soziale und kulturelle Faktoren bei der Partnerwahl eine Rolle spielen. Wir kuscheln, wir knuddeln, wir tauschen Zärtlichkeiten aus und wir holen uns damit eine dicke Ladung Oxytocin ab. Auch das Kuschelhormon genannt. René Hullemann von der Uniklinik Bonn sagt, ohne das wäre der menschliche Fortbestand in Gefahr.
Oxytocin führt unter anderem dazu, dass im Gehirn, vor allen Dingen im Belohnungszentrum, es zu einer verstärkten Aktivierung beim Anblick der eigenen Partnerin kommt. Es ist nicht so ganz selbstverständlich, dass Menschen monogame Paarbeziehungen führen. Es gibt viele Spezies, eigentlich der Großteil der Spezies in der Tierwelt, die keine monogamen Beziehungen eingehen oder wenn dann auch nur sehr kurze. Bei Menschen ist das ein bisschen anders. Wir Menschen gehen, das ist im Moment zumindest Gegenstand der Forschung, eher serielle monogame Bindungen ein, die im Schnitt, sagen wir mal, so 7-8 Jahre halten, dann gehen sie auch wieder auseinander. Man vermutet, das liegt eben daran, dass über eine gewisse Zeit sichergestellt werden soll, dass die eigenen Kinder in dieser Zeit versorgt sind. Das ist nun mal so, dass der menschliche Säugling, das menschliche Kleinkind in ganz erheblicher Weise abhängig ist von der Zuwendung, vom Schutz beider Eltern. Und deswegen vermuten wir, macht es auch viel Sinn, dass es sich so evolutionär eben begeben hat, dass beide Eltern eben in dieser Zeit ein Paar bilden und dass die Paarbindung von daher für den Schutz des Nachwuchses und damit letztlich auch für den genetischen Transfer in die nächste Generation von wichtiger Bedeutung sind.
Und dass dabei dann auch das Oxytocin hilft?
Das Oxytocin ist quasi der Schlüsselmechanismus für, wenn Sie so wollen, diese reproduktiven Kompetenzen des Menschen. Wenn das nachlässt, ja, dann würde sozusagen das Fortleben der menschlichen Spezies in Gefahr sein. Also das ist ein ganz tragender, basaler Mechanismus.
Der Radiowissen ist hier mit Eine Stunde Liebe. Dr. Bernhard Fink untersucht unter anderem, was biologisch gesehen ausschlaggebend dafür ist, dass wir bestimmte Menschen attraktiver finden als andere. Biologische Persönlichkeitspsychologie heißt der Bereich, in dem er forscht. Aktuell tut er das an der Uni Göttingen und wir haben diese Woche miteinander telefoniert und unter anderem hat er mir von Untersuchungen erzählt, bei denen Frauen und Männern Gesichter gezeigt wurden und sie mussten dann sagen, wie attraktiv sie diese Gesichter finden.
Da ist zunächst zu bemerken, dass bei beiden Geschlechtern subtile Veränderungen von Gesichts- und Körpermerkmalen schon Konsequenzen in Bezug auf die Beurteilung haben. Das heißt, sie müssen sozusagen nicht ihre komplette Nase austauschen, ja, damit sie anders beurteilt werden oder dass ein Gesicht gegenüber einem anderen anders beurteilt wird in Bezug auf die Attraktivität, sondern wir wissen, dass zum Beispiel feine Manipulationen, Retusche etwa von des Hautbildes, wenn sie es ein wenig ebenmäßiger machen, schon relativ große Konsequenzen in Bezug auf Attraktivitäts-, Alters-, Gesundheitsbeurteilung haben können. Mhm. Sie würden, wenn ich Ihnen ein Vorher-Nachher-Bild einer solchen Retusche von etwa Mikrotopografie, also ganz feine Linien und Fältchen unter dem Haut, wenn ich Ihnen das präsentieren würde, ein Davor- und Danach-Bild, und Sie sind jetzt die naive Beurteilerin, die das zum ersten Mal sieht, dann würden Sie zunächst keinen Unterschied erkennen. Wenn Sie das aber keinen Unterschied bewusst wahrnehmen. Mhm. Wenn Sie das aber mit hunderten Probanden machen, dann spricht die Statistik eine klare Sprache. Das heißt, ohne dass wir das wollen, machen wir letztendlich, oder macht unser Gehirn, muss man sagen, dann doch eine recht harte und teilweise undemokratische Entscheidung. Nämlich hart und undemokratisch in dem Sinne, dass wir typischerweise eben höhere Attraktivität mit höherer Gesundheit und auch mehr Jugendlichkeit assoziieren.
Also ohne, dass wir es bewusst tun, bewerten wir bestimmte Merkmale als attraktiver als andere. Und das, sagt Fink, ist nicht erlernt, das machen auch Kinder.
Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Warum zeigen das Erwachsene? Warum zeigen das auch schon Kinder? Man weiß das also, das ist nicht nur, wenn Sie jetzt ein College-Sample so ungefähr nehmen und dadurch testen, solche Attraktivitätsbeurteilungen, dass die Erwachsenen das vornehmen, sondern dass die Kinder letztendlich auch schon so einen Attraktivitätsbias letztendlich mitbringen. Und dann stellt sich die Frage, ja, also gibt es da ein Programm, liegt das vielleicht in unserer Genetik, in unserer Biologie, sagen wir mal so grob verankert, weil wenn es bei Kindern schon auftritt, kann es nicht notwendigerweise gelernt sein. Man würde vielleicht allen möglichen Einflüssen, soziokulturellen Einflüssen, medialen Einflüssen und so weiter und so fort dann Effekte zuschreiben. Mhm. Die spielen auch eine Rolle. Ich bilde also hier keineswegs biologistisch wirken, dass ich sage, alles ist also in unserer Genetik oder in unserer Biologie verwurzelt. Das sicher nicht. Also individuelle Erfahrungen, weiß man, haben auch einen hohen Einfluss auf die Wahrnehmung von anderen. Aber es gibt eben einige Gemeinsamkeiten, auch im Bauplan sozusagen von Gesichtern, von Körpern, die informativer sind gegenüber anderen Merkmalen. Ich will damit sagen, es tauchen immer wieder mal in der Wissenschaft, genauso wie in populären Statements, Merkmale auf, wo man propagiert, das ist jetzt also der Schlüssel zur Schönheit zum Beispiel. Ja, das meiste können Sie nehmen und gleich in die Tonne treten. Das ist Quatsch.
Wie wichtig sind unsere Gene bei der Partnerwahl? Darum geht es heute in Eine Stunde Liebe. Möglichst viel genetische Auswahl ist für die Evolution wichtig, sagt Bernhard Fink von der Uni Göttingen.
Die Variation im Aussehen, die Variation in der Attraktivität und daran gekoppelte Information über das, was die Biologen als Qualität eines Gegenüber bezeichnen, also im Sinne von Partnerqualität, nämlich die daran gekoppelte Information über Gesundheit, über Alter, ist essentiell für unsere Partnerwahl. Sie brauchen letztendlich, oder wir verwenden letztendlich die Attraktivitätseinschätzung als Wahlkriterium. Nichts anderes ist es.
Okay, aber wenn man jetzt sagen würde, das vereinheitlicht man, indem alle irgendwie 10 Zentimeter auseinanderstehende Augen-Mund-Partie haben und so, würde es ja irgendwie einfacher machen. Also dann ist ja die Frage, wieso ich möglicherweise was anderes attraktiv finde als meine beste Freundin.
Nee, wieso würde das einfacher machen? Wenn wir alle gleich aussehen, dann haben wir keine Wahlmöglichkeit mehr. Es ist eine Grundbedingung, die sich schon jetzt im Geschlechtsunterschied ausdrückt, nämlich im reinen Sexualdimorphismus, dass Männlein und Weiblein anders aussehen und die Variation innerhalb der Geschlechter in Ergänzung nochmal dazu, also dass es innerhalb der Frauen Variation im Aussehen gibt und innerhalb der Männer Variation im Aussehen gibt, dass wir letztendlich überhaupt so eine Wahl treffen können. Nun gut, wir suchen jemanden, der zu uns passt, einen möglichst optimalen Partner, unter Anführungszeichen, whatever it means, ja, das Optimale. Das kann zunächst aufgrund der individuellen Präferenzen, der individuellen Erfahrungen, das, was jetzt sozusagen nicht biologisch informiert ist, das Individuum nur für sich selbst entscheiden, das heißt, das ist der nicht biologische Aspekt, und dann gibt es aber sozusagen noch den biologisch beeinflussten Aspekt, der die Präferenzen mit beeinflusst. Und da ist es verblüffenderweise eben so, dass, sagen wir mal, egal wo sie hingehen auf der Erde, einige Grundmerkmale immer wieder ihre Entscheidungen treiben. Da kann ich sie nehmen, da kann ich ihre Freundin nehmen und von mir aus ihre Mutter nehmen, ja, und vor den PC setzen, und sie werden plus minus jetzt dieselben Präferenzen äußern, wenn ich Gesichter eben nach manchen Bauplänen variiere und ihnen präsentiere. Wo dann eben grundlegende Merkmale eine Rolle spielen, das sind die Baupläne, über die ich spreche, wo Elemente jetzt von Symmetrie zum Beispiel enthalten sind, wo das, was wir als Durchschnittlichkeit bezeichnen, also in Bezug auf Formdurchschnittlichkeit, eine Rolle spielt, hängt sehr stark mit Symmetrie zusammen, und dann sind es geschlechtstypische Merkmale, also das, was man gerne mal so als Hormonmarker bezeichnet, die spielen eine Rolle, wie sich Männergesichter unter dem Einfluss von Testosteron entwickeln, Frauengesichter unter dem Einfluss von Östrogen. Wenn Sie das in Deutschland machen, dann können Sie das nehmen und können Sie sozusagen über den Ozean fahren und auch dort nochmal diese Gesichter präsentieren, und Sie werden zu denselben Urteilen kommen.
Überall auf der Welt?
Naja, man war jetzt noch nicht im letzten Winkel. Also
aber da, wo man es bislang untersucht hat, ist es so?
Diesen Konsensus gibt's.
Bernhard Fink von der Uni Göttingen versucht herauszufinden, inwiefern optische Merkmale und Verhaltensweisen Rückschlüsse auf unseren Gencode zulassen und inwiefern das wiederum unsere Partnerwahl beeinflusst. Wir haben vergangene Woche miteinander telefoniert. Unter anderem untersucht er die Signalwirkung von Körperbewegungen. Man könnte auch sagen, er hat seine Probanden einfach tanzen lassen.
Wir haben die Männer und die Frauen motion gecaptured, das heißt, denen wurden Bewegungsmarker am Körper angebracht. Dann konnten wir eines machen, letztendlich mit den aufgenommenen Körperbewegungen, das liefert ihnen dann 3D-Koordinaten, also X, Y und Z-Koordinaten über die Zeit, können sie virtuelle Charaktere animieren, die also formstandardisiert sind. Die haben keine Variation mehr in der Morphologie. Mhm. Die haben also alle dasselbe Gesicht, die haben alle denselben Körper, die haben keine Textur. Das heißt, alle anderen Merkmale, wie Symmetrie, Geschlecht, werden ausgeschaltet. Ja. Es spielt nur noch die Variation in der Körperbewegung eine Rolle. Bei Männern haben wir das gemacht und diese virtuellen Charaktere, Avatare, dann Frauen gezeigt. Und die Frauen gebeten, sie nach Attraktivität etwa einzuschätzen. Also was ist ein guter Tänzer, was ist ein schlechter Tänzer? Da zeigt sich zunächst, dass Frauen eine höhere visuelle Aufmerksamkeit auf die guten Tänzer haben. Wenn sie also die Blickbewegungen von Frauen untersuchen, während sie diese virtuellen Charaktere, diese Tänzer beobachten, dann geht ihr Blick mit dem Eye-Tracker gemessen häufiger und länger auf das, was sie im Nachhinein dann auch als attraktiv bei den Tänzern bewerten.
Was ist ein attraktiver Tänzer demnach? Also ist es einer, der wahnsinnig viel mit den Hüften arbeitet, oder ist es jemand, der ein gutes Taktgefühl hat? Oder?
Ja, das will man immer wissen, und da gibt es also vergleichsweise noch wenig, muss ich sagen. Aber wir haben erste Anhaltspunkte. Ein guter Tänzer kennzeichnet sich durch Variabilität in seinen Bewegungen. Das klingt jetzt ein bisschen einfach und platt. Fragt sich, brauchen wir da Wissenschaft dazu? Das wissen wir auch so. Aber wenn Sie dann wirklich mal Hunderte der Tänzer sehen und das, was hier präsentiert wird, dann sehen Sie, dass eigentlich meistens irgendwelche Stereotypen, Bewegungsmuster abgespult werden. Mhm. Tatsächliche Variabilität, und das ist das, was wir in einer ersten biomechanischen Analyse mit Kollegen Engert gefunden haben, tatsächliche Variabilität im Hals-Nackenbereich und im Rumpfbereich, also in der Hüfte, wenn Sie so wollen, ist sehr schwer zu demonstrieren und auch zu koordinieren, wenn es nicht doof aussieht oder aussehen soll. Mhm. Also Variabilität ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch eine entsprechende Amplitude in diesen Bewegungen. Das heißt, sie müssen ausladend sein. Das erinnert an viele Tierbeispiele, mit denen ich sie jetzt nicht quälen möchte, aber man kennt Beispiele aus der Natur, wo das ebenso ist. Denken Sie nur an die Winkergrabbe. Wenn Sie also den Thekentanz zeigen, am Samstagabend als Mann und hier ein bisschen mit dem Fuß wippen, dann nimmt niemand das Signal wahr. Das heißt, es ist in seiner Intensität zu schwach.
Aber welcher Tänzertyp ist der, auf den die Frauen abfahren? Gibt es einen bestimmten Tanzstil, der besonders gut ankommt? Nein, sagt Bernhard Fink.
Da gibt es Variation drin in den Bewegungen. Das heißt, sie müssen nicht dasselbe tun, um trotzdem eine dieselbe Grundinformation über die Qualität, die sie, also über die biologische Qualität, die guten Tänzer signalisieren, zu vermitteln. Und das ist genau die Gemeinsamkeit, die in einer variablen Bewegung steckt. Wer kann denn das, eine variable Bewegung demonstrieren? Das kann nicht jeder. Es ist offenbar sehr schwierig, aufgrund von vielen Faktoren, die wir noch nicht verstehen. Das hat mit neuronaler Kontrolle zu tun, neuromuskulärer Kontrolle und eine Menge Faktoren mehr. Was die Genetik damit spricht, wissen wir noch nicht genau, diese Variabilität letztendlich zu beschreiben. Wir wissen einige Faktoren, die einen guten Tänzer in Ergänzung jetzt zu variablen und ausladenden Bewegungen kennzeichnet. So etwa physische Kraft. Das ist ein interessantes Merkmal. Es taucht immer wieder in unseren Daten auf und zeigt sich recht stabil. Das heißt, wir haben Männer etwa gebeten, uns ein Kraftmaß zu geben, gemessen mit Handgriffstärke. Die mussten also so einen Handdynamometer zusammendrücken. Das ist ein Maß für Muskularität, vor allem Muskularität des Oberkörpers. Und die Frauen, die diese Männertänze beurteilt haben, die wussten letztendlich über die Kraft nicht Bescheid, haben aber jene Männer attraktiver, männlicher und auch durchsetzungsfähiger eingeschätzt, die kräftiger waren, rein aufgrund ihrer Tänze.
Die Radiowissen ist ja am Freitagabend. Wie nehmen wir anhand äußerlicher Merkmale die biologische und genetische Beschaffenheit unseres Gegenübers auf? Dazu forscht Bernhard Fink und ja, das ist ganz schön komplex und das ist auch relativ schwer zu verstehen. Und genau darum habe ich ihn auch am Ende unseres Gesprächs nochmal um eine kurze Zusammenfassung gebeten.
Man kann das, wie gesagt, schwierig auseinanderklamüsern, aber sowohl beim Studium von Gesichtern als auch von Körpern, als auch von Körperbewegungen von Männern mehren sich die Befunde, dass eigentlich das, was wir in unserem Erscheinungsbild vermitteln, mit den Bewegungen auch vermitteln, den Frauen signalisieren, dass wir entsprechend kompetitiv sind, dass wir entsprechenden Status haben und also sozusagen, wenn der erstbeste Konkurrent hier kommt, nicht gleich eins auf die Pfeife kriegen, um es mal so hart zu sagen. Und darauf scheint sich die weibliche Wahl zu begründen. Wenn Sie sozusagen all das, was wir jetzt besprochen haben, ins Rennen werfen, Sie werfen also Ihre biologische Qualität, lassen wir den Rest der Qualitäten zunächst mal beiseite. Nicht, dass es unwichtig ist, aber gucken wir das biologisch an, ins Rennen, dann haben Sie etwas, was wir als Partnermarktwert bezeichnen.
Ja.
Da spielt natürlich das andere jetzt auch noch eine Rolle. Sie werden jetzt nicht nur auf die Biologie reduziert, aber jeder von uns hat einen bestimmten Partnermarktwert. Und in der Regel ist es so, dass man mit ein bisschen Spielraum nur unter seinesgleichen sucht. Das ist ein Prinzip, was man positiv-assoziative Partnerwahl nennt oder Homogamie-Prinzip, einfach ausgedrückt, gleich und gleich gesellt sich gern. Sie suchen also auf den Partner, den Partnerin auf einem ähnlichen Level des Partnermarkts, auf dem sie selbst unterwegs sind.
Man kann das auch auf rein biologischer Ebene sagen?
Ja.
Okay.
Sie haben völlig richtig am Anfang gesagt, man soll authentisch bleiben. Ja, und das stimmt. Weil wenn Sie kopieren, dann wird meistens dieser Betrug, also das gefakte Signal, entlarvt. Und dann haben Sie noch schlechtere Karten, als wenn Sie authentisch bleiben. Und gerade beim Thema Bewegung haben wir sowas schon untersucht. Wir haben Frauen gebeten, mal sexy und mal unsexy zu tanzen, in Ergänzung zu dem neutralen Tanz. Und es gibt keinen Unterschied in der Wahrnehmung und Beurteilung. Das heißt, Sie können, wie Sie selbst richtig gesagt haben, aus Ihrer Haut nicht raus. Die Bewegung scheint sozusagen wie ein Fingerprint zu sein. Sie haben ein individuelles Muster und innerhalb von bestimmten Grenzen, bringt das zum Thema wieder zurück, bewegen Sie sich und mehr geht nicht.
Also, was sagt uns all das? Offenbar geben wir mit unserem Geruch, unserem Geschmack und unserer Körpersprache mehr Preis, als uns das bewusst ist. Und Kaugummis und Parfüm helfen genauso wenig, das zu übertünchen, wie irgendwelche choreografierten Tanzmoves. Höchst interessanter Forschungsbereich. Ich habe in dieser Sendung verdammt viel gelernt. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Mein Name ist Inga Hinnenkamp. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.